Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Und natürlich von ganzem Herzen Happy New Year. Herzlich willkommen im Jahr 2025. Möge dieses Jahr genau das werden, was wir daraus machen. Viele Menschen haben sich auch in diesem Jahr wieder vorgenommen, besonders jetzt zu Jahresbeginn, endlich weniger Alkohol zu trinken. Seit 2010 schließen sich immer mehr der internationalen Gesundheitskampagne Dry January an. Diese Kampagne lädt dazu ein, zumindest doch mal im ersten Monat des Jahres die Finger vom Alkohol zu lassen. Ein trockener Januar eben. Und manche stellen dann fest, puh, das ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Alkohol ist ohne Frage die gesellschaftlich anerkannteste Droge von allen und die mit den verheerendsten Folgen, mit denen wir uns allerdings nur sehr ungern beschäftigen. Vielleicht mal ein paar Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums aus dem Jahr 24. Knapp 8 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Das bedeutet, Alkohol in Mengen, die das Risiko für körperliche, psychische oder soziale Schäden erhöhen. 9 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe haben einen problematischen Umgang mit Alkohol. Das heißt übersetzt Verhaltensweisen, bei denen der Alkoholkonsum bereits zu negativen Folgen führt, wie körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, sozialen oder beruflichen Problemen oder sogar mit einem Kontrollverlust über die Menge des konsumierten Alkohols. Auch Autor und Journalist Felix Hutt fand seinen Alkoholkonsum problematisch und beschloss 2023 kurzerhand mal ein Jahr Pause zu machen. Warum er sich für diesen Schritt entschied, was er dadurch realisierte über sich selbst, aber auch über unsere Gesellschaft, wie es ihm ohne Alkohol ging und geht, genau darüber hat er ein Buch geschrieben. Es heißt »Ein Mann, ein Jahr«. Kein Alkohol und es ist Mitte Dezember erschienen. Er ist mein Gast in dieser Folge. Herzlich willkommen, Felix Hutt.
Danke für die Einladung.
Felix, du bist ein sogenannter Investigativjournalist, kann man sagen. Jetzt bist du in deiner neuen Story sozusagen du selbst im Zentrum dieser investigativen Recherche gewesen. Wie geht's dir in dieser Zeit so rund um dieses Buch, in dem du ja auch ganz schön die Hosen runterlässt?
Ja, du sagst es richtig, das war unglaublich schwer, es objektiv auf sich zu schauen. Ich schaue als Reporter natürlich, versuche ich mir ein Bild zu machen und jetzt diesmal ging es um mich. Ich war das Objekt meiner eigenen Berichterstattung. Das war nicht immer leicht, deswegen habe ich ein radikal ehrliches Tagebuch geführt, wo ich wirklich gesagt habe, auch fürs Buch, da wird nichts beschönigt, da wird hinterher auch nichts schön geschrieben, sondern so war es, so ist es. Und mittlerweile geht es mir ehrlich gesagt ganz gut damit. Aber du hast es auch schon erwähnt, es ist natürlich mit Abstand mein intimstes Werk bislang.
Die Reaktion der Menschen, ich nehme an, nachdem es aus dem Druck war, du hast es im Mai 2024 beendet und dann spricht man natürlich auch viel darüber mit Freunden, die schauen vielleicht mal rein. Wie waren und sind denn so die ersten Reaktionen?
Ambivalent. Ich bin es aber auch mittlerweile gewöhnt, weil ich habe das ganze Projekt vor ungefähr 2 Jahren angefangen und seitdem vergeht kein Abend und kein Lunch und nichts, wo nicht drüber gesprochen wird. Also wenn immer ich sage, ich trinke nichts, fangen die Leute von sich aus an, wie in der Therapie, ihren eigenen Konsum auch zu rechtfertigen, was mir immer zeigt, dass da irgendwas im Argen liegen muss, weil warum hat man so einen Gesprächsbedarf? Also es kommt eigentlich selten die Frage, na, wie ist es denn so abstinent, wie geht's dir denn? Sondern als erstes wird immer gleich so ein bisschen sich selbst versichert, ja, aber so schlimm ist es ja bei mir nicht. So einen harten Cut wie du muss ich nicht machen. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Reaktionen. Es gibt auch viele Menschen, die auch aufgehört haben und die sich dann natürlich auch bekräftigt fühlen. Es gibt auch Argumente wie, ja, was habt ihr Männer denn? Wir Frauen machen das in der Schwangerschaft doch auch ganz locker. Also es gibt da sehr ambivalente Reaktionen, aber mich freut, dass es ein Thema ist und dass die Leute drüber reden, und das wollte ich mit dem Buch auch erreichen.
Es gibt diesen berühmten Glaubenssatz, den wir wahrscheinlich alle irgendwie unbewusst in uns tragen, nämlich Alkoholiker, das sind die anderen.
Genau.
Das betrifft ja nicht mich so, genau. Also auch ein Satz, den man in deinem Buch liest. Wie war denn deine Beziehung zum Alkohol vor dem Februar 2023, wo dein Experiment begonnen hat?
Naja, ich wurde in München sozialisiert und da rutscht man dann mit 14, 15 Jahren eben in die Augustiner-Fraktion, kriegt auch bei Älteren mit, beim Vater und beim Umfeld, dass das völlig normal ist. Im Gegenteil, dass das vielleicht sogar männlich ist, ne, wenn man gut was vertragen kann. Stichwort Oktoberfest und so weiter. Das heißt, man rutscht eigentlich automatisch in eine Sozialabhängigkeit im Kontext auch mit dem Alkohol. Und das habe ich dann 30 Jahre gemacht und festgestellt, ich bin in irgendeiner Form davon abhängig. Und vor allem, ich trinke viel häufiger jetzt auch, wenn es mir nicht gut geht. Ich trinke auch aus Frust, aus negativen Emotionen raus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich kam auch mit den Katern nicht mehr klar. Ich war wirklich melancholisch bis depressiv verstimmt. Habe viele Tage auch nach den Räuschen gebraucht, bis ich wieder klar kam. Und das war es mir irgendwann einfach auch nicht mehr wert.
Mhm. Und das finde ich schon mal gleich am Anfang einen super, super wichtigen Aspekt. Ich hatte sowohl Nathalie Stüben hier schon zu Gast, auch Mimi Fiedler war mein Gast. Ich habe mit einer Ärztin, die eine Suchtklinik leitet, vor 3 Jahren ein Gespräch geführt. Verlinke ich euch alle in den Shownotes, alle Folgen, damit ihr da nochmal reinlauschen könnt. Weil wir haben so eine Idee von einem Alkoholiker. Wie der aussieht, wie der lebt. Der ist in der Regel ja also mindestens eigentlich obdachlos oder er lebt wie ein Messi im totalen Dreck. Und jetzt sitzt du mir gegenüber, du bist ein super smarter Typ, siehst gut aus, du warst, hattest ein shiny Life auch und hast es ja wahrscheinlich auch, du hast immer noch ein schönes Leben, auch ohne, vielleicht sogar ein bisschen schöner, wollte ich gerade sagen. Was war dein Bild von jemandem, der ein Problem mit Alkohol hat oder ein Thema mit Alkohol hat?
Nein, mir war das schon klar, dass ich bin ja reflektiert und mir war schon klar, dass es nicht nur die auf der Parkbank sind. Also das ist natürlich das Muster, was wir gerne haben in der bürgerlichen Mittelschicht. Und ein ganz interessanter Satz war zu sagen, wegzukommen von diesem Satz, ich bin ein Alkoholiker. Das fällt natürlich wahnsinnig vielen Menschen sehr, sehr schwer. Das stigmatisiert auch. Also auch, ich war ja auch bei den anonymen Alkoholikern für ein Kapitel und die sagen es auch, sagt es niemand im zum Beispiel im Arbeitskontext. Das schadet dir nur. Wir haben die Erfahrung gemacht, das bringt nichts. Die Gesellschaft ist noch nicht offen für diesen Satz. Sondern wandel den Satz um in, ich habe ein Problem im Umgang mit Alkohol. Mhm. Und diesen Satz habe ich für mich auch sehr schnell dann verinnerlicht. Und das würde ich auch allen raten, die sich vielleicht so ein bisschen unsicher fühlen. Nehmt erstmal diesen Satz. Fangt nicht gleich an mit, ich bin ein Alkoholiker und ab morgen nie wieder einen Schluck. Das sind natürlich im Idealfall, klar, Alkohol ist Zellgift und jeder weitere Schluck ist kontraproduktiv. Aber das ist natürlich bei uns, bei der Verfügbarkeit in unserer Gesellschaft, für viele einfach unmöglich. Und deswegen habe ich diesen Weg für mich gewählt und habe auch nicht gesagt von Anfang an, das muss eine radikale Abstinenz werden. Das wusste ich ja gar nicht, ob ich das schaffe. Ich wusste ja gar nicht, wie es mir mit meinem sozialen Kontext geht. Also das war für mich so ein Schlüsselmoment, als ich angefangen habe, diesen Satz zu benutzen und nicht immer mich an der Definition abgearbeitet habe. Wie schlimm bin ich jetzt? Bin ich jetzt schon nah an dem an der Parkbank? Geht's eigentlich noch? Ja, das ist eine individuelle, es ist auch eine Gefühlssache. Fühlst du dich wohl damit? Es gibt auch Leute, die haben sich da eingerichtet, die haben eine gewisse Toleranz entwickelt, die brauchen es vielleicht sogar auch. Ja, aber ich habe mich nicht mehr wohl damit gefühlt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein Radikal-Alkoholiker bin oder nicht gefährdet, sondern es ging einfach, ich wollte was ändern. Und ich glaube aber, wenn viele ehrlich sind und wenn man mit denen spricht, nicht abends in der Kneipe oder wenn sie einen Rausch haben, dann ist natürlich alles fein. Wenn du nachts aufwachst um 4, 5 Uhr morgens, nachdem du getrunken hast und dann springt dein Kopf an und du gehst auf Toilette und du merkst, boah, mein Geschmack im Mund. Geht's dir damit gut? Bist du fein? Hat sich's gelohnt für dich? Okay. Für mich nicht mehr. Mir ging's schlecht, mir ging ein Kopf an, ich hatte Probleme. Die Probleme wurden dann immer größer, obwohl sie gar nicht in der Realität nicht größer wurden, aber mit dem Kater wurden sie halt immer größer. Und ich wollte dieses Gefühl nicht mehr. Ich habe eine kleine Tochter, die kommt sonntags morgens um 7 zu dir und will spielen. Und wenn du dann irgendwie aus warst, musst du erst mal eine Aspirin reinschießen, um überhaupt klarzukommen, kannst den ganzen Sonntag irgendwie mit ihr vergessen, kannst gar nicht auf sie eingehen, weil du nur mit dir selbst beschäftigt bist und irgendwie Abbau deines Rausches. Das mochte ich halt nicht mehr. Mhm. Und das heißt aber nicht jetzt, dass alle irgendwie per se Alkoholiker sind und alles mir gleich machen müssen. So, das ist immer, glaube ich, ganz wichtig und deswegen zielt dieses Buch eben auf die breite bürgerliche Mitte und ich will eben nicht die zwingen, sich sofort hinzusetzen und so büßend da zu sitzen, oh, ich bin eine Alkoholikerin, ich muss alles ändern. Nein, der erste Schritt wäre zu sagen, fühle ich mich noch wohl mit meinem Trinkverhalten? Mhm. Das ist immer die erste Frage, die ich meinen Gesprächspartnerinnen, wenn die von mir Ratschläge wollen, ich sage, fühlst dich wohl? Ist es okay für dich? Wachst du nachts auf? Bist du fein damit? Mhm. Dann ist okay. Mhm. Also dann mach, wie du denkst. Ja, ich bin hier nicht der Zeigefinger. Aber wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, dann befass dich damit. Mir hat es sehr gut getan.
Ist ja auch die erste Tür, die sich öffnet. Also die erste Tür muss ja immer das Bewusstsein sein für das eigene Verhalten, egal ob es um Sucht geht oder um toxische Beziehungsmuster oder um was auch immer. Also ohne Bewusstsein öffnet sich halt keine Tür.
Genau, und ich wurde auch gefragt jetzt bei Interviews, bist du wütend auf die Alkoholindustrie? Natürlich ist die Alkoholindustrie verheerend und hat eine extreme Lobby. Die machen 1,2 Billionen Euro Wahnsinn. Im Jahr. Das ist ein 3 Milliarden Euro Gewinn am Tag. Ja, natürlich gibt es da vieles zu kritisieren. Natürlich ist die Verfügbarkeit Wahnsinn. Natürlich ist es ein Witz, wie einfach ich mit 15 hier in München an Bier, an Schnaps gekommen bin. Natürlich gibt es da ganz viele Aspekte. Nur ich werde die Alkoholindustrie morgen nicht ändern. Ich werde sie wahrscheinlich auch in 2 Jahren nicht so ändern, dass sich da maßgeblich was tut. Aber ich kann mich selbst ändern. Ich kann mit dieser Verfügbarkeit des Alkohols für mich selbst anders umgehen. Und das ist auch so, ich schaue nicht nach außen. Ich kann nur das ändern, was mich selbst betrifft. Und da erwarten, glaube ich, auch viele immer irgendwie Hilfe von außen oder orientieren sich auch nach ihrem sozialen Freundeskreis. Wo ich auch immer sage, ja, am Ende muss es dir aber in gewisser Weise auch egal sein, was deine Freunde beim Abendessen denken. Du musst ja machen, was dir gut tut. Und wenn die meinen, du bist ein Exot, weil du jetzt nicht mitpichelst, sag ich mal auf Bayerisch, ja, dann musst du es halt akzeptieren. Dafür hast du dann halt am nächsten Morgen die Belohnung. Stuckrad Barre, der Schriftsteller und Autor, hat geschrieben, morgen früh werde ich ein Sieger sein. Und das Gefühl ist auch ein sehr schönes Gefühl und kann durchaus auch rauschhaft sein.
Mhm. Dass das aber auch auf deiner Reise gar nicht so leicht war, darüber sprechen wir noch. Und ich kann da vielleicht schon vorwegnehmen, weil ich trinke auch im Grunde genommen keinen Alkohol mehr, jetzt auch schon seit langer Zeit. Und bin immer wieder wirklich am Anfang erschüttert, mittlerweile doch erstaunt bis amüsiert, dass es nicht normal ist, nicht zu trinken. Und dass man auf Stirnrunzeln auf der anderen Seite trifft, so nach dem Motto, was stimmt, wie du trinkst genau. Nichts, was stimmt nicht mit dir? Das ist doch total, also irre. Verrückt im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Also Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumiert.
Ja, genau.
Und du hast eine Norm, die bedeutet, Alkohol zu konsumieren. Das heißt, was ich sehr oft höre, weil ich auch schon andere Selbstversuche gemacht habe und durchaus Challenges immer für meine Filme und Bücher und so weiter, heißt, Felix, du bist halt ein Mann der Extreme. Und das heißt also, weil ich jetzt nichts mehr trinke, bin ich ein Mann der Extreme. Ein normaler Mann wäre ich, wenn ich jeden Abend 2 Gläschen Rotwein und danach ein Averna trinken. Da wäre ich ein normaler Mann. Das heißt, die Norm beim Alkoholkonsum ist so verschoben, dass das Ungesunde das Normale ist. Und damit muss man natürlich erstmal klarkommen, weil das ist wirklich die Sicht von gut ausgebildeten, akademisch gebildeten Menschen um einen rum. Die wirklich sagen, naja, was hast du denn? Ja, du bist ja so ein Mann der Extreme. Du musst jetzt echt mal das moderate, maßvolle Trinken lernen. Du musst es genießen lernen.
Du musst vor allem.
Ja, genau, wo ich so sage, das ist wie wenn du ein Raucher, der aufhört, ja, der nach 20 Jahren schafft, von den Kippen loszukommen, ja, und der sagt, mir geht's total gut damit. Ich bin so froh, dass ich das bewältigt habe. Dem sagst du, na komm, jetzt stell dich mal nicht so an, aber so 8 bis 12 Kippen am Tag musst du eigentlich schon noch rauchen, ne? Was ist denn los mit dir? Also das ist wirklich irre und das ist halt so, bei dem Buch gibt es meine persönliche Geschichte Und dann gibt es natürlich den Journalisten, der sich jetzt seit über 2 Jahren auch mit dem Thema auch soziologisch, psychologisch befasst. Und der steht halt vor solchen Situationen und vor solchen Aussagen wirklich mittlerweile auch fassungslos, ja. Mhm. Und kann dann immer nur in mich reinschmunzeln. Ja, ich diskutiere dann gar nicht mehr, sage, ja gut, dann bin ich jetzt ein extremer Exot. Okay.
Ich habe neulich bei mir ein total interessantes Verhalten beobachtet. Das hat mich auch nochmal schwer irritiert, an mir selber. Da war ich bei einem der Münchner Innengriechen. Wir haben hier so 4, 5 in München.
Kommt auch im Buch vor.
Wo man sich das so Paros trifft. Es war tatsächlich
Uso,
auch.
Uso zur Vorspeise.
Es war tatsächlich das Paros. Und man bekommt dort also automatisch einen Uso hingestellt.
Genau.
Und das will ich mal gar nicht beurteilen, in keiner Form. Aber was ich bei mir beobachtet war, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ihn nicht trinke. Und dann habe ich ihn. Ich habe dann, als ich gegangen bin, diesen unangetasteten Uso in den Rest meines Wassers geschüttet, ja, damit ich den Kellner nicht verletze.
Ja. Ja, es gibt viele Länder. Ich war mal im Kaukasus.
Crazy.
Wo dir Wodka zum Mittagessen angeboten wird. Und wenn du das nicht getrunken hast, da war ein asiatischer Fotograf mit mir auf der Recherche, der gar keinen Alkohol getrunken hat. Der wurde richtig angegangen, ja. Also es gibt auch sozusagen, es gibt den Alkoholismus ja in so vielen Formen. Und einer davon ist die Gastfreundschaft, ja. Dass du bei gewissen Gelegenheiten fast nicht Nein sagen darfst, weil du die Gastgeberin, den Gastgeber sozusagen mit dem Nein sagen beleidigst, ja.
Ja. Total, also wie gesagt, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand es ganz interessant, den Aspekt, also du erzählst ja auch ein bisschen was aus deinen jungen Lebensjahren, sprichst auch über deinen Dad in dem Buch und ja, wie gesagt, erlaubst uns einen Einblick in dein Sein als Mensch. Und ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, war, weil so ging es mir auch als Jugendliche, auch mit dem Rauchen übrigens, dass man sich das Trinken richtig angewöhnen musste. Wie das Rauchen. Also ich weiß noch, ich glaube, das erste Mal eine Zigarette gezogen habe ich, da war ich 11 und es war natürlich die Hölle für meinen kleinen Körper und dementsprechend hat er auch reagiert. Und da fängt es ja eigentlich schon an, wo man mal irgendwie hinterfragen kann, dass man etwas, das dann so normal wird in der Gesellschaft, dass man sich das angewöhnen muss. Wie genau, alt warst also, du bei deinem ersten Vollrausch? Weißt du es noch?
Ich war wahrscheinlich so 13, 14. Lustigerweise sitzen wir hier in Neuhausen im Studio und das war gar nicht weit. Es war in den Schrebergärten, glaube ich, rund ums Nymphenburger Gymnasium, weil da gingen meine Freunde auch zur Schule. Und wir sind in Schrebergarten, hatten irgendwo einen Kasten Augustiner stibitzt und haben dann angefangen. Und ich weiß noch, wie das Bier, also das pure Bier, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war mir viel zu bitter. Habe ich anfangs überhaupt nicht runterbekommen. Aber was ja dahinter liegt, und das ist ja auch bis heute ein ganz entscheidender Punkt, ist ja natürlich das Dazugehören wollen. Ne? Also auch beim Rauchen. Wir hatten auch in der Schule die Raucherterrasse und da standen halt die Coolen. Und denen es gar nicht geschmeckt hat, die wollten halt auch da stehen, ja. Und haben sich dann das mühsam, sage ich mal, den schlechten Geschmack abgewöhnt und haben sich natürlich irgendwann dran gewöhnt. Und man darf auch nicht unterschätzen, diese Rauschmittel sind ja konzipiert, abhängig zu machen. Das heißt, irgendwann brauchst du es dann ja auch körperlich. Auch die jetzt nicht massiv abhängig sind, brauchen es körperlich. Das habe ich ja dann bei meinem Entzug auch gemerkt. Ne, das macht natürlich schon was, wenn du es dann weglässt.
Mhm. Da fällt mir das sehr bekannte Zitat von Gabor Maté ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist ein Kanadier, ein Psychologe, der in Auschwitz war und die Familie in Auschwitz verloren hat. Und der geht sehr los für das Thema Trauma, Traumafolgen und Sucht. Und die alles entscheidende Frage, die er immer wieder wiederholt, ist nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz. Also ja. Was ist drunter?
Genau.
Und dieses Gefühl, sich nicht isoliert fühlen zu wollen, nicht der Außenseiter zu sein, anders zu sein als alle anderen. Glaubst du, dass der eine enorme Rolle spielt, auch nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch noch bei vielen Erwachsenen, die von sich selber total entfremdet sind?
Ja, absolut. Und absolut, es ist ein unfassbar sozialer Druck. Und du brauchst dir nur mal die Anlässe durchzugehen. Stell dir mal eine Hochzeitsfeier vor. Eine Hochzeitsfeier, eigentlich ein wunderschöner Anlass, Vermählung zweier Menschen, die sich schwören, für immer zusammen sein zu wollen. Und für die Gäste oder für alle drumherum ist es eigentlich ein einziger Anlass. Ab morgens um 11 nach der Kirche steht da das erste Glas Sekt und dann ist es so eine Übereinkunft der Erwachsenen. Ab jetzt wird durchgeladen, bis irgendwann nach Mitternacht alle irgendwie betrunken nach Hause fahren. Das ist ist eine Hochzeit. Anstatt sich mal zu fragen, wie können wir es denn sonst noch? Was können wir denn sonst noch machen? Kann ich einen Tanz einstudieren, der besonders ist? Kann ich mich irgendwie anders meine Freude zeigen? Und da hast du natürlich absolut einen Punkt. Und man befasst sich halt sehr viel mit dem Symptom, aber halt wenig mit der Ursache. Und das habe ich halt versucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein weiteres Trinkmotiv ist, der Druckabbau. Na, jemand hat Stress in der Arbeit, fährt abends mit dem ICE nach Hause, pendelt vielleicht, setzt sich ins Bordbistro, ins Typ und trinkt dann 2, 3 Weißbier. Ja? Zum Runterkommen heißt es dann so schön. Und ich frage mich halt, was ist denn an dem Tag falsch getaktet, dass du das jeden Tag brauchst? Also vielleicht können wir mal nicht über die 3 Weißbier reden, die du brauchst zum Runterkommen, sondern vielleicht können wir mal über den Tag reden, der anscheinend so konzipiert ist, dass du dich abends in irgendeiner Form betäuben musst. Mhm. Und das ist so auch mein Ansatz für mich selbst gewesen, zu sagen, okay, also Trinkmotiv Druckabbau. Was kann ich am Druck ändern? Trinkmotiv Freude. Ja, aber vielleicht kann ich die ja auch anders. Trinkmotiv, ich möchte den Rausch, ich möchte mich austakten aus dieser Welt mit den Smartphones unter Kontrolle. Ja, wo kriege ich denn vielleicht sonst einen Rausch her? Vielleicht darf ich das kurz erzählen. Ich habe neulich bayerische Tennismeisterschaften gespielt in Nürnberg und ich bin 2 Tage nach Nürnberg gefahren und habe zum ersten Mal in meinem Leben dort ein Finale erreicht und bin dann nach 4 Matches am Sonntagnachmittag frisch geduscht als bayerischer Vizemeister von Nürnberg wieder zurück nach München gefahren. Das war ein Rausch, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dieser Rausch hat die ganze Woche angehalten. Das heißt, immer wenn dieses Argument kommt, ja, du kannst ja ohne Alkohol nicht loslassen und so. Natürlich kann man das. Man muss sich halt nur Alternativen auch überlegen. Und man muss sich ja fragen, warum brauche ich denn ständig diese Betäubung? Mhm. Ja, das ist halt, das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, zu einer langfristigen Abstinenz. Weil das ist keine Diät, zu der ich mich ständig zwingen muss, sondern ich muss mir halt überlegen, wenn ich das nicht mehr will, warum mache ich es denn überhaupt? Ja, also ich muss halt auf die Metaebene meiner eigenen Psyche sozusagen zugreifen und sagen,
immer, ne?
Ja, Moment, also habe ich denn Weihnachten mit der Familie? Jetzt war gerade Weihnachten, habe ich denn eigentlich, warum brauche ich da ein Frühshoppen am 24. und warum bedeutet Weihnachten eigentlich auch immer, selbst wenn es die feinsten Rotweine sind und wenn es danach noch einen Brandy und einen Whisky gibt, aber warum ist Weihnachten immer in dem Kontext irgendwie von 3, 4 Tagen Alkohol? Was sagt es denn? Also ist das jetzt wirklich Genuss? Oder ist es vielleicht, dass ich in meiner Familie auch Konflikte habe, die ich damit betäuben will? Ist es vielleicht, dass ich gar nicht so Lust habe, 4 Tage mit denselben Leuten auf einem Haufen zu sitzen? Also solche Fragen kann man sich ja auch mal stellen.
Ich habe beobachtet, dass es häufig auch tatsächlich so eine Scheinverbindung herstellt. Also wir sind verbunden im Trinken.
Genau, es ist ja oft der einzige Anlass. Ich meine, nimm das schönste Volksfest der Welt und ich liebe die Wiesn, verstehe mich nicht falsch. Aber da geht es doch nicht um Gespräche. Da geht es um die kollektive Übereinkunft.
Ich glaube, das können wir festhalten.
Ja, natürlich. Ich glaube, da würde auch keiner widersprechen. Es geht um die kollektive Übereinkunft, sich 16, 18 Tage lang zusammen zu betrinken. Und ist ja auch okay. Aber ich zum Beispiel finde es sehr schön, wenn ich in guten Abendrunden bin und wenn ich nüchtern mich jetzt am nächsten Tag erinnern kann, was man da gesprochen hat, wenn ich mich daran erinnern kann, wie Menschen gerochen haben, wenn ich sage, das war total spannend, da möchte ich morgen, da setze ich nochmal nach, da suche ich mir den Kontakt versus meiner alten Version. Toller Abend, war krass und ich muss erst mal sortieren und die Hälfte habe ich eh. Ich habe einen Filmriss gehabt und die Hälfte habe ich eh nicht mehr auf dem Schirm. Und dann kriegt man irgendwann 2 Tage später eine Nachricht von einer Person, der man die Nummer gegeben hat, die man aber, wo man gar nicht weiß, wer das war. Ja, es hat sicher auch seinen Reiz, so dieses Anarchische im Rausch wegdriften, klar. Aber für mich sind halt die Vorteile, wenn ich in solchen Runden bin, Abstinente deutlich größer.
Mhm. Am 1. Februar 2023 ging es los für dich. Nach welcher Zeit hast du angefangen, Veränderungen in deinem Körper und deiner Seele wahrzunehmen, die eine Verbesserung darstellten?
Also, man muss es in 2 Teile unterteilen. Die ersten Monate waren es tatsächlich diese Abarbeiten an der sportlichen Challenge, an der Diät sozusagen. Es war wie so eine Low Carb. Ich beweise mir, ich beweise allen, es geht auch ohne.
Wobei du erst mit Zucker reagiert hast, ne?
Also ja, also ich hab mir einen Trick. Also ich hatte natürlich, also die erste Frage, und deswegen steht da auf dem Buch ja auch mit Überraschungen, ne? Die erste Überraschung war für mich, ich war mir nicht sicher, ob ich es ohne Hilfe schaffe. Mhm. Ich war mir nicht sicher, wie schlimm es schon war. Und ich habe viel darüber gelesen gehabt und die meisten waren in irgendeiner Form mal in der Entzugsklinik, waren in der Therapie deshalb. Und ich war natürlich am Anfang unsicher, wie schlimm ist es, kriege ich es alleine hin oder nicht. Und dann habe ich mir als kleiner Trick gesagt, okay, wir überlisten uns jetzt so ein bisschen, du darfst alles andere, wirklich alles konsumieren, was du willst. Ob es der teuerste Hummer ist, habe ich jetzt nicht gegessen, aber wenn mir ein Hummer über den Weg gelaufen wäre, hätte ich einen Hummer gegessen. Du darfst jede Süßigkeit, du darfst Chips, du darfst alles. Und da ist natürlich der Zucker eine tolle Ersatzdroge erstmal, wenn man sich dann abends eben auch für den Glukoseausgleich, den man ja ohne das Bier braucht in irgendeiner Form, wenn man sich dann Schokomüsli reinpackt. Das war die erste Hälfte des Buches, wo ich halt mit solchen Methoden versucht habe. Dann gab es, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber dann gab es einen krassen Rückfall. Und danach ist mir bewusst geworden, was ich gerade auch schon gesagt habe, ich muss an den Ursachen arbeiten. Ich muss, wenn es längerfristig gehen soll, muss ich mir klar werden, warum ich überhaupt getrunken habe. Dann reicht es jetzt nicht nur eine sportliche Challenge und ein Tagebuch und so wie bei so einer Diät, sondern dann muss ich wirklich fundamental auch was verändern. Und das ist mir dann gelungen und der Zustand hält bis heute an.
Also wirklich den Lebensstil zu verändern. Also grundsätzliche Dinge im Leben in Frage zu stellen und nicht zu sagen, weil wieder auch in dieser Folge, ich glaube, das Zitat von Einstein habe ich ja schon 30 Mal rausgehauen, aber jetzt passt es einfach auch wieder so schön. Wobei man ja auch nie weiß, ob er es wirklich gesagt hat. Der größte Wahnsinn des Menschen ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich die Dinge verändern. Also du bist wirklich auch an das Fundament deines Lebens gegangen und hast angefangen, da Parameter zu verändern.
Ja, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber eigentlich habe ich es wirklich so pragmatisch angegangen und bin Schritt für Schritt die Trinkmotive, die ich bei mir selbst identifiziert habe, eben durchgegangen. Also Druckabbau, Stressabbau, Lust, Freude, Rausch, sozialer Kontext. Bin die durchgegangen, kommt ja auch im Buch in den einzelnen Kapiteln vor, Stichwort Urlaub zum Beispiel. Warum bedeutet es, in die Toskana zu fahren, eigentlich immer 3-4 Tage durchgehend zu pegeln? Weil in Italien fängst du mittags mit einem schönen Vino an, das fällt natürlich unter Lebensfreude, Genuss. Nach dem Mittagessen gibt es dann Limoncello, vielleicht auch einen zweiten. 16 Uhr beginnt Aperitivo, da hockst du dann wieder irgendwo rum und trinkst, und zum Abendessen gibt es dann wieder den Vino. Und so bist du eigentlich, bedeutet Urlaub eigentlich auch vom Zeitaufwand, ständig irgendwo zu sitzen und zu trinken, weil es ist ja Genuss, man ist ja in der Toskana. Und diese Sachen habe ich dann halt eben für mich im Laufe dieses Buchs eben analysiert und bin dann auch ganz bewusst an diese Orte, Florenz, Madrid, so lebenslustige Orte gefahren, um mich dem einfach mal auch nüchtern zu stellen und zu sagen, was kann man denn hier sonst machen? Und dann habe ich mich in der Toskana eben auf ein Rad gesetzt und bin da durch die Hügel gefahren und habe einen solchen Rausch und eine solche Schönheit, das war unglaublich. Ich bin endlich mal von diesem Tisch aus diesen tollen Trattorien aufgestanden und bin da durchgeradelt erleuchtet ist jetzt ein zu krasses Wort, aber wenn man da dann abends verschwitzt zurückkommt und sich duscht, das meine ich halt, dann das ist auch ein Rausch. Also man redet immer nur vom Verzicht, man redet immer nur vom Samstagabend, wo man dann halt vielleicht nicht bis 5 Uhr morgens noch im Paradiso oder irgendwo tanzt, sondern wo man halt vielleicht ein bisschen in Gang zurückschaltet, aber die ganzen 6 anderen Tage die Woche und der Sonntag, Die sind ja auch sehr wertvoll. Man kriegt wirklich was dafür. Also das ist halt nicht nur eine Askese oder ein Verzicht oder ein Extrem, sondern es ist ein Austausch. Man tauscht das eine gegen das andere. Und der Mensch heute, wenn ich das noch sagen darf, so ein bisschen sozial, der will halt alles, ne? Ich habe gelesen, ein Drittel der Deutschen haben mittlerweile diese Tracker-Uhren, ja? Wenn du diese Tracker-Uhren ernst nimmst und deinen Schlaf misst, dann gibt es nichts Schlechteres für deinen Schlaf, als abends zum Beispiel noch Alkohol zu konsumieren oder viel zu spät Koffein zu konsumieren. Es ist einfach so. Aber die wollen natürlich auf der einen Seite die Tracker-Uhren, die geilen Instagram-Profile, aber dann abends natürlich auch noch den Champagner und den tollen Riesling. Und es geht halt nicht, ja. Das musst du auch für dich akzeptieren. Das habe ich auch akzeptiert. Es ist halt, bedeutet halt manchmal auch Verzicht. Das bedeutet manchmal, nein, da steht die Magnum-Flasche, weil irgendjemand was zu feiern hat. Aber geht halt dann auch nicht. Aber dafür habe ich halt in der Früh wieder meinen Rausch. Ja? Also das ist halt auch eine Akzeptanz, die jeder für sich selbst treffen muss. Und das ist halt so, unsere Gesellschaft suggeriert halt alles. Wir wollen alles. Wir wollen tracken, wir wollen den perfekten Schlaf. Aber abends wollen wir dann auch für die Insta-Story dann schon noch im coolsten Lokal der Stadt mit einer schönen Flasche Dom Perignon anstoßen. Also ne, das ist halt so auch ein bisschen das Dilemma unserer Zeit. Und das geht halt nicht.
Ja, große Widersprüchlichkeit.
Ja.
Ja. Kurz Ergänzung noch. Also wir wollen, wie gesagt, ja natürlich hier nicht jetzt ein ganzes Buch erzählen, aber das ist ein Aspekt, den ich einfach wichtig finde, weil du gerade in der Toskana warst. Du beschreibst an einer Stelle, wie dann eben nüchtern in Florenz sich auch etwas zeigt, was sich vielleicht, du bist auch privat dann durch eine schwere Zeit gegangen, auch darüber schreibst du, dass sich plötzlich etwas gezeigt hat, was vielleicht vorher in diesem, wenn man so einen Dauerpegel hat oder halt ständig Halligalli-Drecksau-Party, was du vielleicht vorher nicht wahrgenommen hast oder auch nicht wahrnehmen wolltest, nämlich es haben sich plötzlich Emotionen gezeigt, die für die auch dann Raum da war und die du eben nicht betäubt hast und weggedrückt hast. Ja. Und das ist ja für viele Menschen auch erstmal total furchteinflößend.
Ja, also ich habe in dem Jahr oft geweint.
Ja.
Ich war gerührt, ich war berührt, ich war bewegt und ich habe diese Emotionen nicht betäubt, weil, und das sind wir vor allem beim Thema Männer und Alkohol und der Generation der Nachkriegsmänner, natürlich es als männlich gilt, seine Gefühle mit Alkohol zu unterdrücken. Der Held in unseren Hollywood-Filmen, Al Pacino, in Carlitos Way, in Heat, in den ganzen großen Al Pacino-Filmen, der hat einfach immer ein Glas Whisky in der Hand. Das gilt als cool. Der hat kein Glas Sellerie oder Orangensaft in der Hand und kümmert sich um seine Kinder, sondern der Mann, der irgendwas erlebt hat, der was geleistet hat, kommt nach Hause und schenkt sich erstmal einen ein. Und so wirst du natürlich auch sozialisiert. Das gilt als cool. Mhm. Ne? Das ist das Männerbild, das ja zum Teil, also über Hollywood ganz massiv, teilweise noch bis heute, vermittelt wird. Und damit musst du erstmal klarkommen. Ja, damit musst du erstmal klarkommen, wenn du, wenn dich was bewegt und wenn du vielleicht auch einen Frust hast oder Trauer, dass da halt jetzt kein Mittel kommt, was dich betäubt und ablenkt, sondern dass das jetzt nun mal ein trauriger Moment ist, ein realer, trauriger Moment ohne Ablenkung. Und da hast du vollkommen recht, das ist natürlich, wenn man gewöhnt ist, sozusagen diese Emotionen immer mit dem Gefühlsverstärker Alkohol anzugehen, also sowohl die positiven als auch die negativen. Ja, Stichwort Feier wird ja auch immer positiv dann gechast und Frust, Trauer wird dann weggedrückt. Und dann bist du pur, dann bist du nackt und dann stehst du vor dir selbst da. Und das aber am Anfang jetzt, Stichwort Toskana, ist eins der ersten Kapitel natürlich hart. Ja, es ist hart. Und da habe ich auch ganz pragmatische Dinge. Ich habe dort immer, da gibt's ein wunderbares, das nennt sich Bisteca Fiorentina. Das ist ein ganz besonderes Cut vom Rind. Und es gibt's eigentlich nur dort. Und das habe ich aber in der Vergangenheit halt immer mit Chianti und Rotwein gegessen. Jetzt war dieses Stück Fleisch, dieses Monster vor mir, ohne Rotwein. Und auf einmal merke ich ja, ehrlich gesagt, so viel Fleisch brauche ich gar nicht. Und so toll schmeckt es mir jetzt auch nicht. Ich habe das halt alles glorifiziert, weil ich immer das im Kontext von Rotwein gesehen habe. Und ja, ich sag nicht, dass das ein einfacher Prozess ist.
Nee. Also. Das ist ja Bewusstwerdung nie, ne? Also das gibt's einfach auch nicht in schön. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich hatte dir ja zwischendurch, wir hatten eine Absprache für dieses Interview hier oder für dieses Gespräch, es ist ja mehr, immer mal wieder per WhatsApp Kontakt und ich habe dir schon geschrieben, dann widmest das Buch deinem Vater und du beginnst mit einem Zitat vom Sänger der Pogues, der natürlich jetzt auch nicht dafür bekannt war, dass er Kräutertee in großen Maßen konsumiert hat. Und da trieb es mir schon die Tränen in die Augen und ich habe mich an vielen Stellen so wiedergefunden, weil meine Mutter eine sogenannte Epsilon-Trinkerin war, eine Quartalstrinkerin. Und Alkohol natürlich auch durch mein Leben als Kompensationsstrategie. Ich hatte viele Kompensationsstrategien, aber Alkohol war sicherlich eine ganz bedeutende. Und das ist mir erst im Schreiben meines Buches auch klar geworden, wie Menschen sind bis heute total irritiert, wenn ich sage, ich bin in meinem Wesen ein total introvertierter Mensch. Ich habe so Rampensau-Anteile, ich bin ja auch wie du in den Medien und ich habe kein Problem, mich auf eine Bühne zu stellen, aber eigentlich bin ich sehr introvertiert. Und das finden Menschen dann seltsam, so die können sich das gar nicht vorstellen. Nur mir ist beim Lesen von deinem Buch nochmal so klar geworden, wie oft auch ich auf Partys gegangen bin und es eigentlich für mich innen drin die Hölle war, weil ich mich fremd gefühlt habe und unsicher und ich wusste aber, wenn ich jetzt in sehr kurzer Geschwindigkeit einfach mal 2 Gin Tonic mir ins Gesicht stelle, dann bin ich richtig gut drauf. Mhm. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen betrifft, als den Menschen so bewusst ist, was für ein... Und Kompensationsstrategien und Mittel sind ja auch was total Wertvolles, weil sie helfen uns, etwas nicht zu fühlen, was wir nicht fühlen wollen.
Ja.
Zum Beispiel dieser Zustand der Entfremdung. Glaubst du, dass die Pandemie, oder ganz konkrete Frage auch an dich, weil ich habe doch in dieser Pandemiezeit beobachtet, und im ersten Winter fand ich das noch witzig, als ich in der Maxvorstadt die Berge von leeren Flaschen am Altglascontainer habe stehen sehen. Mhm. Und auch mein Partner und ich damals haben, glaube ich, um 17 Uhr auch schon die erste Flasche Rotwein aufgemacht. Man wartet dann auch so auf die Uhrzeit. Wann ist es jetzt dunkel genug, um das erste Glas zu trinken? Und so im Nachhinein habe ich das Gefühl, das wäre meine Frage an dich, wie du es empfindest, dass die Pandemie nochmal so ein richtiger Peak war. Und bei vielen Menschen aber da irgendein Bruch stattgefunden hat. Also ich habe bei einigen beobachtet, dass sie sagen, ich trinke ehrlich gesagt kaum noch oder ich trinke gar nichts mehr. War das nochmal so ein Beschleuniger?
Naja, es hat ja, also mal ganz pragmatisch betrachtet, die Gastronomie fiel weg. Und es musste in irgendeiner Form, musste die Sucht ja befriedigt werden. Und es würden jetzt viele widersprechen, oh, ich bin ja gar nicht süchtig. Aber ja, du gehst 4-5 Mal die Woche abends irgendwo raus, gehst was essen, triffst dich mit Freundinnen und Freunden. Doch, das ist in irgendeiner Form eine Abhängigkeit. Und dein Körper, ich weiß es, ich hab den Entzug gemacht, sag ich mal, als Normaltrinker. Dein Körper braucht natürlich Kompensation. Das ist das eine. Also es ist schlichtweg, das ist ein Suchtmittel, genau wie die Zigarette, die extrem abhängig macht. Auch den, der nur die Flasche Riesling trinkt und nicht auf der Parkbank liegt. Das ist ja dieser große Irrglaube, zu glauben, man habe alles unter Kontrolle. Also deswegen gab es da natürlich erstmal die häusliche Suchtbefriedigung, die war sehr notwendig. Das zweite ist, man war auf sich selbst zurückgeworfen und man war auf seine Partnerschaft zurückgeworfen. Man hatte keine Ablenkung. Bei mir war zum Beispiel die Pandemie der erste Ansatz zu sagen, ohne ist mein Leben besser, weil ich hatte zu der Zeit ein kleines Kind, wir hatten einen Hund. Ich trinke nur in der habe nur in der Gastronomie getrunken. Das heißt, mein Alkoholkonsum ist, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, auf praktisch null gesunken. Und ich habe in der Zeit beim Spiegel gearbeitet und es waren natürlich sehr schwierige Zeiten, um als Reporter dort reportieren zu können. Und ich weiß, ich war unglaublich produktiv. Ich war gut drauf. Ich habe alles bewältigt. Ich habe den Alltag, den Haushalt, alles bewältigt, weil ich in der Zeit nichts getrunken habe. Das wurde mir aber später erst klar. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich erwacht bin und gesagt habe, so. Aber für viele andere, die waren dann auf sich selbst zurückgeworfen, haben vielleicht festgestellt, wow, wenn mein Partner und ich oder meine Partnerin und ich jeden Abend zusammenhocken, so geil ist es vielleicht gar nicht und so viel haben wir uns auch nicht zu sagen. Und eigentlich war das schon ganz gut, dass wir jeden Abend irgendwie auf verschiedenen Events unterwegs waren. Und deswegen, ja, es ist ein absoluter Brandbeschleuniger natürlich gewesen. Und dass da nicht mehr, wie ich auch mal gesagt habe, Leute, ich bin auch im Glockenbachviertel an diesen Weinbergen vorbei. Leute, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Ja, in unserer, nicht bei dem auf der Parkbank, nicht bei dem im U-Bahn, in der U-Bahn, nicht bei dem, der stinkt, sondern bei uns. Ja, dass da nicht Bilder viral gegangen sind von diesen Unmengen an den Container, konnten es ja gar nicht mehr abtransportieren damals. Das ist natürlich im Nachhinein schon überraschend, ne? Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass ich diese Menschen abhole mit dem Buch, dass die sich da wiederfinden und sagen, ich muss morgen nicht komplett aufhören, aber mal hinterfragen, wie du sagst, mal überlegen, warum machen wir eigentlich um 17 Uhr die Flasche auf? Wir sind doch ein tolles Paar, wir sehen gut aus, wir sind sportlich, wir können doch 1000 Dinge machen. Mm-hmm. Wir können doch 1000 Dinge mm-hmm. machen. Ja, und das will ich eigentlich, diesen Prozess will ich anregen. Du hast es ja so toll geschildert, es war irgendwie normal, ja. Warum denn? Ja, und warum jeden Abend, ne? Also, und da sind wir bei einem weiteren Trinkmotiv, wenn natürlich die Welt um uns kompliziert wird. Und das ist hier momentan auch. Wir haben geopolitische Probleme. Wir haben wirtschaftlich mal, ist Deutschland mal nicht wie der Führer und der Beste von allen, sondern wir haben zum ersten Mal so ein bisschen ein Setback. Wir haben eine unruhige Zeit in der Wahlen und so weiter. Das ist natürlich dann ein Trinkmotiv zu sagen, okay, dann gehe ich in mein Schneckenhäuschen und hau mich weg. Ja, und das war natürlich zu Corona auch. Es war eine Ungewissheit. Es gab Tote in Bergamo, wurden Leichen transportiert. Man hat ganz komische Nachrichten gesehen. Und natürlich ist es dann ein Reflex zu sagen, okay, ich hau mich weg. Nur dann geht's halt bald am nächsten Morgen auch nicht besser.
Mhm. Du schreibst an einer Stelle, und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen leider nicht, aber ich weiß, dass Deutschland im Europavergleich auch gegen andere Länder wirklich ziemlich weit vorne mit dabei ist. Und du schreibst hinten raus, dass du der Überzeugung bist, dass Deutschland ohne Alkohol ein besseres Land wäre. Warum glaubst du, ist es gerade in diesem Land, in dem wir leben, immer noch so ein Riesenthema?
Weil der Deutsche sich auch schwer tut, seine Gefühle richtig zu verarbeiten. Hm. Nein, also man muss erstmal zu den anderen Ländern sagen. Also erstmal sind die anderen Länder auch gut dabei. Und wenn man, ich habe länger mal in Spanien leben dürfen, wenn man mitbekommt, was da unter Lebensgefühl morgens um 11 in den Bars ist, wo zu den Bieren schon kurze getrunken werden, wo auch zu jedem Anlass eigentlich immer una caña, ja, also wird immer das Bier gereicht. Gibt schon viele Länder mit demselben Problem. Aber ich habe das auch vor allem mal, ich habe mir einfach mal die Zahlen angeguckt. Und wir reden jetzt von fast 60 Milliarden jährlichem Schaden. Das sind nur Zahlen, das sind offizielle Zahlen. Wir wissen ja nicht die Dunkelziffer. Häusliche Gewalt, vor allem zum Nachteil von Frauen, unter Alkoholeinfluss massiv und so weiter und so fort. Und da muss man halt sagen, dass wir Deutschen natürlich auch eine Tradition des Trinkens haben. Wir sind stolz auf unsere Brauereien. Wir sind stolz auf die Pfalz und die Weinregionen. Da ist natürlich, liegt viel im Argen. Und das ist, fällt mir ja auch nicht leicht, hier zu sitzen in München und zu sagen, ja, Augustiner, ist das alles so super? Ja, natürlich ist das eine Kultmarke und die machen vieles Gute in der Stadt. Aber natürlich sind auch viele abhängig. Ja, also, das liegt halt in unserer, ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, in Oberfranken hast du eine Brauereidichte, die ist die dichteste in der ganzen Welt. Du hast in Köln die Kölsch, das ist wie Wasser. Du triffst dich auf ein Kölsch und so weiter. Und das ist natürlich tief in unserer Gesellschaft auch soziokulturell einfach verankert. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es geht mir nicht darum, die Alkoholindustrie, oder ich glaube nicht, dass sich das morgen oder in 5 Jahren ändert, sondern ich kann ja nur selbst entscheiden, wie ich mit diesem Absolut. Angebot umgehe.
Klar. Du hast ja dieses Experiment offiziell im Februar 2024 beendet, dich dann aber dafür entschieden, eventuell das noch so für dich ein bisschen weiterzumachen. Du hast dich während deiner Recherche begleiten lassen von Ärzten, du hast regelmäßig Labor gemacht und Blut gemacht und Werte gemacht, hattest Kontakt mit einem Professor aus einem Entzugsprogramm, und also hast wirklich jetzt nicht nur deine ganz persönlichen Erfahrungen geteilt, sondern hast eben als Journalist auch das Ganze journalistisch untermauert. Was ich interessant fand, das war mir zum Beispiel nicht klar, dass an den Leberwerten gar nicht unbedingt zu erkennen ist, dass wir vielleicht unserem Körper mit diesem Gift, was es ja ist, Alkohol ist ein Gift, dass wir dem Körper so schädigen, weil ich häufig auch Menschen höre, die dann sagen, nein, aber meine Leberwerte sind total super. Ja. Ich kann schön weitermachen, aber das hat damit gar nichts zu tun.
Teilweise. Also es gibt das sogenannte Gamma-GT, das ist ein Enzym, was abgebaut wird, wenn Leberzellen sterben. Also ein Signal für Leberzelltod. Und die Mediziner, die können in deinen Blutwerten Indizien finden. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt, der zittert, massive Entzugserscheinungen hat, eine Leberzirrhose hat, das ist erkennbar. Ja, sie schauen sich ja den ganzen Patienten Klar. an. Aber so rein übers Blut zu sagen, du hast ein Alkoholproblem, das funktioniert so nicht. Das war mir auch nicht klar. Mhm. Und wenn jemand das Buch geschenkt bekommen hat oder das Buch in der Nähe ist und man aber keine Lust auf Lesen hat, dieses Kapitel ist Kapitel 4, bin ich ein Alki. Da sind auch Tests drin und das empfehle ich jeder und jedem deiner Zuhörer, weil da habe ich es eben an mir selbst einmal durchexerziert.
Die Fragen nach Jelinek.
Genau, man kann es wirklich einmal für sich selbst testen. Das ist jetzt auch nicht zu wissenschaftlich, zu trocken, sondern man kann einmal mit mir durch dieses Kapitel gehen und ich nenne das so einen TÜV machen, ja, einen Selbst-TÜV. Und danach kriegt man schon einen ganz guten Eindruck, wenn man das ehrlich macht, habe ich ein Problem, habe ich keins und wenn ja, wie sollte ich damit umgehen?
Mhm. Magst du den Felix, der du heute bist, lieber als den Felix vor 3 Jahren?
Ja, absolut. Und weil du es auch angesprochen hast, ich meine, das Schöne war, nach Ende des Selbstversuchs war auch diese Rechtfertigung weg und ich musste mir jetzt auch keine Fristen mehr setzen. Wenn man so ein Projekt macht, auch für ein Buchprojekt, dann ist das natürlich mit einem Jahr, das ist natürlich plakativ und spektakulär. Leer und so. Aber die Wahrheit ist, ich hab ja grundlegend mich für ein Leben ohne entschieden. Und das Schöne ist ja, dass man dann irgendwann, wenn man so weit ist wie ich, sich nicht mehr dagegen entscheiden muss, sondern man muss sich proaktiv dafür entscheiden. Und ich habe immer mal wieder ganz seltene Ausnahmen, wo ich, die Hand auf die Herdplatte lege, merke, bekommt mir nicht die heiße Herdplatte und es dann wieder lasse. Und je länger das jetzt geht, umso weniger brauche ich jetzt eigentlich temporäre Ziele. Und umso seltener muss ich die Hand auf die Herdplatte legen.
Mhm. Wer dir aufmerksam zugehört hat und zuhört, der stellt fest, dass du häufig eher von Abstinenz sprichst. Und das finde ich einen schönen Gamechanger auch, den du da in deiner Geschichte beschreibst. Also auch wegzukommen. Und ich weiß, als die Natalie hier war, die war da ähnlicher Ansicht. Dieses, wenn jemand sagen, also wenn man ihnen dazu, ich weiß gar nicht, ob das bei den anonymen Alkoholikern noch so ist, aber wirklich zu sagen, ich bin Alkoholiker, dann finde ich das, was sehr herausfordernd ist, dass man ja damit komplett identifiziert ist. Also das bedeutet ja, du bist gar nichts anderes. Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Anteile in unserer Persönlichkeit gibt, die mit dem Alkohol etwas kompensieren, dann sind wir ja trotzdem noch etwas anderes, weil etwas in uns erhebt sich ja auch über die Tatsache, dass wir ein Problem mit Alkohol haben.
Ja.
Und da in der Sprache auch was zu verändern, das finde ich auch super wichtig und super wertvoll.
Genau, also ich habe für mich eben die Formulierung gefunden, ich habe ein Problem mit dem Umgang mit Alkohol. Mhm. Und die anonymen Alkoholiker, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man muss ja wissen, wenn ich ein richtiges Problem damit habe, das ist ja auch ein Problem unserer Gesellschaft, wo gehe ich denn da hin? Also wenn ich jetzt ein richtiges Problem habe, kriege ich mit viel Glück einen Platz in der Entzugsklinik, aber ansonsten ist es, bin ich ja wirklich oft alleingelassen. Es gibt viele Menschen, die ja auch die Fassade wahren müssen. Ja, die haben Familie, die tun sich nicht so leicht wie ich, die Hosen runterzulassen. Und dafür sind die anonymen Alkoholiker wirklich Gold wert. Wenn du auf die Website gehst, du findest super schnell überall ein Meeting. Die sind unfassbar hilfsbereit. Und ich war ja dort und es ist ein sehr warmes Empfangen und sehr, 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 sehr schön. Nur die Lehre der anonymen Alkoholiker ist natürlich ausgelegt auf Leute, die wirklich keinen Schluck mehr trinken sollten. Nie wieder. Und das ist halt für einige vielleicht einfach zu radikal. Und die fühlen sich auch durch dieses, man muss ja dann sagen, hallo, mein Name ist Felix, ich bin ein Alkoholiker. Und ich habe zum Beispiel gesagt in dem Meeting, hallo, mein Name ist Felix, ich habe ein Problem, aber ich weiß es nicht. Und allein, dass ich das in Frage gestellt habe, wurde mir schon, vorgeworfen dann. Und das ist natürlich einfach, weil die einfach gedacht sind, auch die 12 Steps, also die 12 Schritte, die Maßnahmen der anonymen Alkoholiker, die haben sich auch in den letzten Jahrzehnten halt überhaupt nicht verändert. Das ist halt eine Lehre, die, weiß nicht, wann die 60er, 70er Jahre in den USA entstanden ist und wo jetzt moderne Suchttherapeuten und Suchtforscher sagen, na ja, das könnte man schon auch mal modifizieren. Dennoch finde ich die absolut wichtig und die leisten eine ganz, ganz tolle Arbeit. Aber was man halt auch wissen muss, wenn man zu so einem Meeting ist, man hört halt lauter extrem belastende, traurige Geschichten. Und das hat mich zum Beispiel eher runtergezogen. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, und ich werde wahrscheinlich einen Shitstorm danach bekommen.
Ach, solange aber, du ihn bekommst.
Aber nein, aber ich kriege ihn nicht, du. Aber man hat da manchmal richtig Bock zu saufen, wenn man da aus so einem Meeting rausgeht, weil es unfassbar ist an Leid, was dir da, und man ist ja selbst kein Therapeut, der das verarbeiten kann, sondern man sitzt nur da und sieht andere Menschen, ältere Menschen, die ihr Leben versoffen haben, die ihre Familien, die Freunde verloren haben, die suizidal sind und so, und man kommt da wirklich, also ich finde, man muss schon ein dickes Fell haben.
Sehr stabil auch sein.
Und ich verstehe den Ansatz, man teilt mit Gleichgesinnten. Aber es ist schon auch ein Konzept, was, das darf man nicht, aber wo man sagt, könnte auch vielleicht mal modernisiert werden, aber trotzdem, und das ist das Traurige daran, ist es eigentlich das Einzige in unserer Gesellschaft, wo ich hingehen kann. Ich habe ja auch gesucht dann, als ich relativ weit in meinem Selbstversuch war, wo kann ich denn jetzt hingehen? Mit wem kann ich teilen? Wer kann mir vielleicht jetzt Anleitungen geben, wie es nach dem Buchprojekt weitergeht? Und ich bin auch nur auf die anonymen Alkoholiker gestoßen. Das ist auch ein Mangel in unserer Gesellschaft. Es sollte auch Gruppen geben, die diskutieren, die jetzt nicht alle suizidgefährdet sind oder die jeden Vortrag mit ich bin ein Alkoholiker beginnen müssen. Mhm. Ja, also das ist, und deswegen sind die so wichtig, weil es die einzigen sind, die das anbieten. Ja, aber ich glaube, wie du gesagt hast, wenn man das Wording so ein bisschen ändert, dann nimmt man mehr Menschen mit. Ja, ist ja immer die Frage, wie erreichst du, dass Menschen sich beginnen zu hinterfragen? Erreichst du es mit der Moral oder mit dem erhobenen Zeigefinger? Oder versuchst du zu sagen, wie ich mit meinem Buch sage, ich bin einer von euch, ich struggle. Es ist nicht leicht und es tut weh und es kommen Gefühle raus, die du nicht kanntest. Aber es lohnt sich.
Ja, du zeigst dich verletzlich und das ist auch die Zeit, in der wir leben. Also ich habe das mit meinem Buch ja auch festgestellt, wie viel schöne Rückmeldungen ich bekommen habe, weil Menschen sich eben darin wiedergefunden haben. Also dass sich einfach Menschen wie du und ich zeigen mit ihren Struggles und mit ihren Verletzungen und mit dem, was das Leben halt alles so mit sich bringt. Und das ist natürlich nicht leicht. Und ich finde das total guten Ansatz. Ich glaube nicht, dass du dafür einen Shitstorm bekommst, weil natürlich darf man auch ein Konzept der anonymen Alkoholiker doch zumindest mal überdenken. Und ich habe hier vor einem Jahr mit Ulrich Schnabel gesprochen. Der war auch schon zweimal mein Gast. Das ist ein Wissenschaftsjournalist der Zeit. Der hat ein Buch geschrieben über Verbundenheit und da geht es und über die Kraft der Verbundenheit und da geht es eben auch um die anonymen Alkoholiker, wo er darüber sprach, dass die Erfolgsquote bei Menschen, die sich regelmäßig einer Gruppe anschließen, im Kampf um die Abstinenz, also ist auch schön für etwas zu kämpfen, also anstatt gegen den Alkohol für etwas zu kämpfen, mehr Erfolge haben als in Einzeltherapie. Mhm. Aber ich glaube, und das deckt sich auch mit dem, was du gerade gesagt hast, es geht ja vor allem darum, dass wir in Verbundenheit sind. Also rauszukommen aus der Isolation, aus diesem No man is an island, also wir sind alle Einzelkämpfer, sondern wir sind darin vereint auch mit unseren Kindheitswunden.
Ja, und das ist jetzt auch das Schöne am Dezember gewesen, dass jetzt auch in der Publizistik, auch mit Buzz Kast und so, dass wirklich jetzt, man merkt einfach, es erscheint viel zu dem Thema, es wird darüber gesprochen. Ich habe auch die Reaktionen schon vor Erscheinen des Buches auf einen LinkedIn-Post, der wirklich explodiert ist, wo Leute dann ihre eigenen Geschichten geteilt haben, wo Leute auch gesagt haben, was soll der Mist, ja, aber wo du merkst, das Thema kommt langsam auf die Tagesordnung und halt nicht jetzt irgendwie eine Verbotsdiskussion, das halte ich jetzt für nicht sinnvoll oder berauben der Freiheitsdiskussion, Quatsch, sondern zu sagen eben, wir hinterfragen mal gewisse Dinge, trinken mit Kindern, machen wir das richtig.
Das war für mich auch ganz schwer in deinem Buch, das Kapitel zu lesen.
Ja, aber das passiert dir dann natürlich, wenn du nüchtern mal daneben stehst. Das ist mir auch nicht aufgefallen, als ich Teil der trinkenden Mehrheit war, sondern als ich mal daneben stehe und sage, also wir sagen, unsere Grundthese ist, man soll den Kindern gar nicht so viel sagen, man soll den Kindern vorleben. Ne? Also deswegen stehen wir an der roten Ampel, damit die Kinder sehen, rote Ampel bedeutet, wir stehen. Deswegen, wenn die Kinder Scheiße sagen, sagen wir Scheiße, sagt man nicht, weil wir wollen ihnen anständiges Vokabular beibringen. Aber im Thema Alkohol kriegen sie von Anfang an mit, dass wir uns auch selbst bei Kita- und Kindergartenpartys dann irgendwie Prosecco und Helle reinpfeifen. Also da gilt dieses Vorleben nicht. Warum eigentlich nicht? Und das will ich. Ich will nur fragen. Ich will nicht sagen, ihr müsst das alle ändern. Ich weiß es alles besser. Stellt euch doch mal selbst die Frage. Das macht doch keinen Sinn. Ja, wir wollen denen ein gutes Beispiel sein, aber beim Trinken sind wir von Anfang an, signalisieren wir ihnen, okay, also Kita-Party heißt trinken. Ja, wie sollen die denn mit 14 dann sagen, wenn sie eine Geburtstagsfeier machen? Ja, nee, also das machen wir ohne Alkohol. Wenn sie die ganze Zeit schon gelernt haben, seit sie 4 sind, seit sie 3 sind, nee, Feier bedeutet Alkohol. Ne? Und das sind so Punkte, wo die Gesellschaft schon, und das hat nichts mit Radikalverzicht, Abstinenz, Verbotskultur zu tun, sondern einfach mal mit einem gesunden Hinterfragen. Ich war neulich, wenn ich das noch erzählen darf, auf einer Skihütte. Auf einer Skihütte. Mittags, Traumwetter, Sonne. Ja, neben mir die Weißwein-Bottles und gelötet. Also erste Frage, die ich mir stelle, das ist ein erholsamer Tag in der Natur. Wofür muss ich mir jetzt auf der Skihütte, sorry, wie im Weinzelt jetzt beweisen, wie potent ich hier Flaschen bestellen kann? Erste Frage. Warum reicht mir die Sonne nicht? Warum reicht mir das Erlebnis nicht? Wofür brauche ich heute, das ist so ein Endorphinrausch, da oben zu sitzen, Vitamin D durch die Sonne, das ist doch herrlich. Die frische Luft in Gesellschaft, toller Gesellschaft, die Kinder sind dabei, Familien. Toll, danke für diesen Tag. Nein, da muss draufgelötet werden. Und dann fahre ich mit 2,0 Promille Schuss 2000 Meter wieder ins Tal. Riskiere meine eigene Gesundheit, eventuell mein eigenes Leben und das andere. Wo ich jetzt heutzutage in München schon, wenn ich mit aus dem Biergarten mit einer Masse mit dem Rad nach Hause fahre, unter Umständen meinen Führerschein verliere. Und da stehst du dann einfach daneben und sagst, wieso hinterfragt es außer mir niemand? Mhm. Das macht doch einfach keinen Sinn. Trinkt doch dann unten, wenn ihr die Ski abgeschnallt habt, macht Après-Ski, aber auf der Hütte, mit Kindern drumherum, wo es alles nur positiv und schön ist und wir sind gemeinsam hier und genießen diesen Tag. Wozu? Ja? Und das sind dann so Fragen, die dir einfach kommen, wenn du so daneben stehst und einfach dich wunderst, ja. Und
mehr. Was macht das emotional mit dir, wenn ich dich fragen darf? Ich hatte
es regt mich natürlich in gewissen Teilen auf und es regt mich dann auch auf, wenn ich es jetzt dir erzähle. Du bist jetzt sehr verständnisvoll und kommst aus derselben Ecke. Ich denke, wir teilen da so ein bisschen die Geisteshaltung. Aber natürlich sind viele fassungslos, dass ich das überhaupt hinterfrage. Ja, was willst du denn? Es ist ein traumhaft Skitag. Da haben wir uns dann eine Flasche Riesling. Das gehört doch dazu. Und dann hier, wie ich weiß gar nicht, wie heißen die Rum-Dinger, die man da trinkt und Bommelunder, oder ich keine Ahnung. Ne? Und wie, was willst du uns denn? Wir haben frei, es ist Wochenende. So, also wo man dann gar keine Lust mehr hat, überhaupt das Thema anzusprechen, wo man merkt, es ist so tief verankert. Hütte, Mittagspause von 11 bis 14 Uhr wird durchgelötet. Ja? Mhm. Unhinterfragt. Ja, auch was das kostet, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ist ja auch ein riesiger Kostenfaktor mittlerweile. Alkohol, du kriegst ja mittlerweile in der Gastronomie in München, Berlin, Hamburg kein Glas Wein unter 10, 12 Euro mehr. Auch das, ja, interessiert nicht. Und wenn du das dann fragst, bist du der Freak, der Exot, dann wirst du natürlich angeschaut wie so, ja, was ist mit dir los? Ja, mhm. Deswegen macht man es dann auch nicht, ich erzähl's dir jetzt. Aber ich habe an dem Tag auch nichts gesagt. Ich saß da auf der Hütte und habe mein leckeres, Hirschgulasch gegessen und habe um mich rumgeschaut und gesagt, jetzt müsst ihr euch das echt auch hier wieder beweisen, dass der kann sich eine 1,5 Champagner und der kauft sich da und dann da zischen alle noch Biere und irgendwann, es geht dann gar nicht mehr um Skifahren und die Natur, es geht dann doch wieder nur um das eine. Mhm. Warum? Also warum? Ich verstehe es nicht. Und dann kommst du natürlich, wenn du das weiterspinnst, schon auch zu dem Punkt, dass da natürlich auch eine Abhängigkeit ist. Und deswegen ist dieses Wegdrücken von dem auf der Parkbank, ja, nur weil du da oben sitzt und dir deine 2 Promille mit Dom Perignon ansäufst, Entschuldigung, die Wortwahl, sind es auch 2,0 Promille, genauso wie bei dem, der das Tetrapack auf der Parkbank trinkt. Ja, am Ende ist dann dasselbe Prinzip und du bist dann ehrlicherweise gar nicht so weit entfernt, wenn du das sonntags so dringend brauchst, wenn du mit deiner Familie da oben bist. Und das ist halt auch immer so, das regt mich dann so ein bisschen auf, diese Pseudo-Abgrenzung, ja. Weil es dann ein besserer Alkohol ist, hat man weniger Probleme. Stimmt halt nicht.
Also da fühle ich total mit dir, weil ich hatte vor knapp einem Jahr exakt dieselbe Situation. Bei mir schlägt es aber dann in was anderes. Ich bin also auch umgeben gewesen von feiernden, wirklich komplett betrunkenen Menschen mittags um 12.30 Uhr inmitten von Techno-Musik. Und ich liebe Musik, aber Techno gehört wirklich nicht dazu. Und es waren Kinder drin. Und dann habe ich bei mir gemerkt, also ich war wirklich kurz vor einer Depression. Also ich bin dann auch niemand, der dann irgendwie aggressiv nach außen geht, sondern es war so schlimm. Es war eines der schlimmsten Erlebnisse 2024. Also ja, da fühle ich mich gut rein. Lieber Felix, dieser Podcast ist nicht dafür gedacht, missionarisch zu wirken. Jeder meiner Gäste spricht immer nur Einladungen aus. Ich bin genau wie du ein großer Fan von Neugier und von sich Fragen zu stellen. Und das sind auch Fragen, die einfach total berechtigt sind. Und jetzt einfach mal in diesen Dry January Einzug starten. Könnte ja ein Anfang sein, überhaupt mal das eigene Verhalten zu überdenken. Es ist auch nicht der Podcast für so diese Quick-Fix-Ideen und so, hey, hier sind 3 fluffige Tipps, wie ja. Du. Aber hast du noch eine Inspiration zum Schluss, wie man vielleicht ein Tagebuch tatsächlich zu führen und mal zu beobachten? Keine Ahnung, jetzt merke ich, jetzt wird's dunkel, jetzt würde ich gerne wieder, oder was sind so deine Erfahrungen?
Genau, also wenn man sich nicht mehr wohlfühlt damit und der erste Schritt ist, sich radikal radikal ehrlich zu machen, vor sich selbst. Mhm. Das muss man einfach machen. Und das kann zum Beispiel über ein ganz ehrlich geführtes Trinktagebuch sein, wo man einträgt, wann habe ich was, wie viel getrunken. Und vielleicht, wenn man will, auch noch mit welchem Gefühl, mit welcher Motivation. Und da wird man sehen, dass man als Mitglied der bürgerlichen Mitte, die wir ja alle sind, irgendwie ganz schön viele Anlässe dann irgendwann drinstehen hat und dass dieses Trinktagebuch voll ist. Und dann kann man in meinem Buch den Jelinek-Test ausfüllen, ganz einfach, Ja-Nein-Fragen und mal schauen, wie viele Ja-Antworten man dann hat. Und dann wird man vielleicht feststellen, wow, ganz ehrlich, man kann hier zumindest von einer leichten Abhängigkeit sprechen. Der Dry January und diese ganzen Quick-Diät-Ideen, es sind halt meistens nicht nachhaltig. Also ich habe es natürlich bei Freunden erlebt, die das machen und die dann halt ab Februar wieder...
Die warten nur auf den 1. Februar.
Ja, richtig. Dann, ich hatte ja in meinem Buch, mein Buch beginnt ja mit meinem, mein letzter Trinktag ist der 1. Februar 2023, das ist mein Geburtstag, da veranstalte ich nochmal eine Geburtstagsfeier mit all meinen Freunden und verabschiede mich vom Alkohol. Und das war lustigerweise genau der erste Tag nach dem Dry January und viele meiner Freunde haben genau an dem Tag wieder angefangen zu trinken. Mhm. Und das ist wie mit Low Carb. Ich meine, das kennt ja jeder. Jeder weiß, wenn ich weißes Mehl, Zucker weglasse, nehme ich relativ schnell und einfach ab. Nur was nützt mir das, wenn ich geistig einfach so, ich brauche einfach meine Pasta langfristig und komme ohne die nicht klar, dann kommt natürlich der Bumerang. Also ich finde jeden Tag ehrenwert und es ist nur kein nachhaltiges, langfristiges Konzept. Das ist die mühevolle Arbeit, sich seine eigenen Trinkmotive zu hinterfragen. Warum trinke ich? Und dann die Ursachen anzugehen. Also das haben wir vorher schon besprochen. Warum muss ich nach der Arbeit, warum brauche ich den Druck? Warum habe ich vielleicht, wie du gesagt hast, Corona-Zeit, eine Dynamik in meiner Beziehung, die mich ständig ans Glas treibt, weil ich da vielleicht Dinge nicht ausgesprochen bekomme, weil ich vielleicht die falsche Beziehung führe. Ich kann das niemandem ersparen. Ich kann jetzt hier niemandem sagen, wie du sagst, den Quick-Fix, mach Dry January und verlängere den noch 2 Wochen und dann geht's dir besser. Mhm. Aber ganz pragmatisch muss man auch sagen, wenn man so einen Alltagsalkoholiker, nenne ich die ja, wie mich nimmt, brauchst du schon mal allein, sage ich mal, 6 Wochen, bevor der körperliche Entzug, bevor du mal clean bist, bevor du mal die ersten tollen Reaktionen merkst, besserer Schlaf, der, sag ich mal, Schweißgestank geht weg. Also das brauchst du allein mal 6 bis 8 Wochen, bevor du überhaupt mal gereinigt bist von dem Ganzen. Das ist ja eine Droge, ein Gift, ein Zellgift. Das muss ja erstmal raus aus deinem System. Das heißt, auch da ist der Dry January alleine nicht befriedigend. Es tut mir leid für deine Hörerinnen und Hörer. Aber natürlich ist das ein toller Ansatz. Und was ich ja, bei meinem Dry January war ja so ein bisschen die Corona-Zeit, habe ich ja schon erzählt. Und damals habe ich es noch nicht bewusst wahrgenommen, warum ich mich so gut fühle. Aber was der Dry January ja machen kann, ist zu sagen, aha, okay, jetzt habe ich mal einen Sonntag, da werde ich um 8 Uhr wach und nicht um 12 und ich gehe mal laufen oder ich besuche eine Matinee und hab irgendwie sonntags um 1 schon richtig viel Schönes erlebt. Ja, das könnte ich doch eigentlich auch längerfristig machen. Ich muss doch nicht jeden Sonntag bis 12 irgendwie im Bett liegen, verkatert, Aspirin, brauche dann Rühreier mit Speck, damit ich den Salzverlust irgendwie ausgleiche, sondern wow, ja, ich habe mir mein Sonntag war echt cool. Ja, und so ging es mir halt auch, dass ich ständig Ersatzräusche gefunden habe und Ersatzbefriedigung. Mhm. Und das ist ja das, was ich sage. Es ist nicht nur ein Verzicht auf das eine, sondern man bekommt sehr viel dafür zurück. Sehr viel dafür zurück. Und der wichtigste Punkt ist, und das ist natürlich wahnsinnig schwer für die Menschen, du bekommst langfristig, das ist wie ein Konto, auf das du einzahlst, weil, sag ich mal, die schweren Krankheiten aufgrund von stetigem Alkoholkonsum, die kommen ja nicht mit 40, 45, 50, die meisten kommen ab 60. Mhm. Da wird abgerechnet irgendwann, dann kommen die Herzinfarkte, der Krebs. Und auch da tust du dir einen Gefallen, da sind wir wieder bei unseren Trendthemen, alle wollen länger leben. Ja, alle wollen länger leben.
Es gibt Longevity.
Ja, Longevity, ja. Absolutes Trendthema. Aber wenn du das ernst nimmst, genauso wie den guten Schlaf, da wirkt Alkohol total kontraproduktiv zu diesem Ziel. Ja.
Ja. Felix Hutt, ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol, seit 18. Dezember im Handel. Zumindest vielleicht mal eine kleine Tür, die sich geöffnet hat. Und normalerweise sage ich das nicht, weil ich bin ein Fan von freiem Willen. Aber ich finde, diese Folge kann man schon mal noch ein paar Männer weiterleiten. Ja, ehrlich gesagt.
Hoffentlich, ja.
Ich danke dir sehr für deinen Besuch und wünsche dir für deine berufliche, aber auch natürlich für deine private Zukunft nur das Allerbeste.
Wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank.
Nachdem diese Folge ja eine kleine Sonderfolge war, geht es bereits diesen Freitag weiter, also am 3. Januar. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, na, wo ist denn Thorsten Havener? Der fängt doch normalerweise ganz traditionell immer das neue Jahr mit uns gemeinsam an. Ihr müsst auf den lieben Thorsten in diesem Jahr natürlich auch nicht verzichten. Der ist nämlich mein Gast jetzt am Freitag. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie wir alle in diesen stürmischen Zeiten mehr innere Stärke in uns etablieren können. Und ich bin sicher, Thorsten hat wieder eine ganze Palette an wertvollen Inspirationen und Impulsen für uns alle. Bis dahin ist ja nicht mehr so lange. Bleibt also gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich auch 2025 stets neugierig. Tschüss, Happy New Year.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.